findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich sehr, lieber Franz Alois, dass du mit mir in der Lunchbox sprichst. Und in der Lunchbox wollen wir ja so ein bisschen beleuchten, was hat es mit deinem Buch und mit Demokratie auf sich? Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und bevor wir auf die Inhalte zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mal ein Stück weit dich persönlich beleuchten. Und da wäre die Frage, welche drei Hashtags würden das denn am besten tun?
Also zunächst mal, ich freue mich auch sehr über die Einladung und dass ich heute dabei sein darf. Die drei Hashtags, naja, auf jeden Fall Demokratie, gell? Das ist der allererste und auch wahrscheinlich der wichtigste. Einen zweiten Hashtag, den ich mir geben würde, wäre Grundgesetz. Ich nenne mich auch auf Social Media ja Grundgesetz Ultra. Das heißt, ich bin jemand, der mit allem, was er hat und wie es quasi so ein Hardcore-Fan von einem Fußballverein eben für das Grundgesetz einsteht. Das lehre ich zum einen als Professor, also das ist auch so mein Leib- und Magengebiet, mein Brotberuf auch, aber ich finde es auch wichtig, als Bürger quasi, als jemand, der ein bisschen einen juristischen Hintergrund hat, fürs Grundgesetz einzustehen. Und einen dritten Hashtag, ich nehme jetzt mal absichtlich keinen dritten juristischen, damit es nicht zu langweilig wird. Ich würde mir da mal noch Kommunikation einfach geben. Ja, mir ist es extrem wichtig, nicht nur über Sachthemen in einer akademischen Weise irgendwie kompliziert oder so zu reden, sondern ganz wichtig, egal ob wir jetzt über den Rechtsstaat reden, Demokratie oder was auch immer oder philosophische Sachen oder keine Ahnung, you name it, wie bringe ich es rüber? Wie bringe ich meine Inhalte an die Leute? Wie erkläre ich Sachen einfach? Also dritter Hashtag wäre Kommunikation.
Sehr gut, dann lass uns doch einmal nochmal reinspringen, nämlich in das, wenn du sagst, Grundgesetz Ultra, war das schon immer so, dass dich das interessiert hat, irgendwie schon in Schule und auch danach, dass du quasi gesagt hast, du willst es überhaupt machen und dich damit dann auch noch dein ganzes Leben lang auseinandersetzen?
Also das war nicht ganz so. Ich habe zwar schon relativ früh in meiner Studien- und akademischen Karriere einen Bezug zum Thema Verfassungsrecht und Grundgesetz aufgebaut. Ich habe das natürlich als normalen Studieninhalt im Studium gehabt, wie jeder Jurastudent auch. Also das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Und habe dann aber relativ schnell einen Anschluss zu einem verfassungsrechtlichen Lehrstuhl gefunden, an dem ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe. Da habe ich mir so ein bisschen meine Sporen verdient als junger Nachwuchsjurist. Allerdings habe ich die Connection dahin gar nicht so sehr übers Grundgesetz am Anfang aufgebaut, sondern über die Rechtsphilosophie. Das war nämlich ein Lehrstuhl, der für Verfassungsrecht, also grundgesetzliche Fragen und Rechtsphilosophie sozusagen gleichzeitig zuständig war. Und ich war so als junger Mann, als Student, da war ich so ein bisschen, so habe ich gedacht, oh, nur die ganz hochwertigen Sachen und nur das super Verkopfte und so ist wichtig und war da voll auf Philosophie und bin eigentlich über diesen philosophisch-rechtsphilosophischen Zug dann eigentlich so peu à peu dann erst zum Verfassungsrecht gekommen. Und wie das halt oft so ist, jetzt heute, 20 Jahre später, befasse ich mich jetzt schwerpunktmäßig natürlich mit Grundgesetz und nur noch so am Rande dann mit der Rechtsphilosophie. Das mache ich zwar auch noch, aber das hat sich so ein bisschen verkehrt im Laufe der Zeit. Und so richtig, ich bleibe jetzt mal in dem in diesem Bild mit dem Grundgesetz Ultra so richtig radikalisiert, in Anführungszeichen, habe ich mich dann eigentlich erst so vor ein paar Jahren, so ein bisschen so zur Corona-Zeit, kann man wahrscheinlich sagen, weil ich da gemerkt habe, das passt auch zu dem Thema Kommunikation, dass doch über das Grundgesetz und über Grundrechte, über bestimmte Verfassungsprinzipien wie Demokratie, dass da sehr, sehr viele Fake News unterwegs sind und ganz, ganz viel Unsinn, vor allem auf Social Media verbreitet wird, und habe dann, ohne dass dahinter irgendein größerer Plan gesteckt hätte, angefangen, so ein bisschen auf Social Media ein bisschen dagegen anzuschreiben. Also so, passt mal auf, das stimmt nicht, was ihr da sagt, das muss man ein bisschen differenzierter sehen, ihr stellt das ganz einseitig dar und so weiter und so fort. Und daraus hat sich das jetzt eigentlich dann erst ergeben, dass ich im Prinzip dann heute in so einer Social-Media-Erklärrolle so irgendwie drin bin. Das war nie geplant. Das ist wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich und hat sich dann so das eine nach dem anderen quasi so entwickelt.
Gab es auch Menschen, die dich da sozusagen auch begleitet haben auf dem Weg oder auch bestärkt haben, da tatsächlich nochmal ganz anders drauf zu gucken?
Ja, gute Frage. Also in einem ganz direkten Sinne, jetzt mal abgesehen von Ehefrau und so, die begleitet und bestärkt mich in allem, was ich tue, gar nicht so sehr. Ich habe schon, sagen wir mal, 2, 3 Leute, von denen ich sehr viel gelernt habe. Das sind allerdings eher so klassische Akademiker, die viel weniger als ich jetzt in der Kommunikation so nach außen gehen. Und bei mir kommt es eher aus so einer fast, ich sag mal, Ablehnungshaltung wäre jetzt zu viel, aber auch so ein bisschen einem Fremdeln mit dem rein akademischen Kontext. Das war mir immer zu selbstbezüglich und immer zu verkopft eigentlich. Und damit habe ich immer ganz gerungen, auch als junger Student schon und auch später dann, als ich dann so promoviert habe und so weiter. Und ich glaube, so ein bisschen aus dieser, einerseits faszinieren mich die Inhalte, andererseits stößt mich ein bisschen ab, wie darüber geredet wird oder wie so intern dieser Diskurs läuft. Und aus dieser so bisschen Abgrenzungsbewegung, aber gleichzeitig beim Thema doch bleibend, das hat so was ganz Ambivalentes irgendwie, habe ich das, glaube ich, so mit der Zeit so entwickelt, ohne dass mir das so richtig bewusst war, übrigens ursprünglich. Also das war dann irgendwann fast so, dass ich gedacht habe, ach, eigentlich bist du ja jetzt so ein Influencer geworden oder so, ohne das aber eigentlich wirklich geplant zu haben oder überhaupt zu wissen eine Zeit lang. Also das war so ein ganz schleichender Prozess eigentlich.
Heißt es, dass das Grundgesetz durch dich auch so ein bisschen nahbarer wird, sozusagen? Das ist ja schon was, was wir wahrscheinlich auch ein bisschen mit brauchen und was gerade auch der Demokratie ein Stück weit mit gut tut.
Also das wäre zumindest mein Anspruch auf jeden Fall und das ist auch eine Rückmeldung, die ich sehr, sehr oft bekomme, sowohl von meinen Studenten jetzt an der Hochschule als auch von irgendwelchen Lesern jetzt zum Beispiel auf LinkedIn, die meine Beiträge verfolgen. Da sagen mir die Leute ganz oft als Positives, du machst es so einfach, du erklärst es, dass man sich mal wirklich was drunter vorstellen kann. Und das ist auch wirklich so, das würde ich auch sagen, falls es so eine Art von Berufung gibt oder so, falls ich sowas habe, ist es tatsächlich das. Also, dass ich versuche und immer wieder neu auch anlaufe, das zu versuchen, diese ja doch erstmal eher abstrakten, eher komplexen Sachverhalte, Grundgesetz, wie funktioniert das, möglichst einfach, nahbar, verständlich runterzubrechen und dann aber natürlich, das ist wichtig, ohne das zu verfälschen. Also ich will natürlich jetzt auch nicht hier falsche Sachen erklären oder komplett einseitig oder so. Ich will das schon in seinem vollen Gehalt schon zeigen, aber halt eben so einfach, so nahbar, so nachvollziehbar wie möglich. Und ich denk manchmal einen halben Tag drüber nach, was für ein neues Bild kann ich mir jetzt wieder ausdenken? Was für eine Metapher gibt es denn jetzt? Kann sein, dass ich irgendwie beim Duschen bin und mir fällt eine Metapher ein, wie ich Meinungsfreiheit erklären kann. Ja? Mhm. Und so, also ich denke da eigentlich im Hinterkopf zumindest fast einen ganzen Tag drüber nach. Das rattert irgendwie so im Hinterstübchen die meiste Zeit. Und dann fällt mir was ein, dann probiere ich mal was aus. Es funktioniert auch im Übrigen nicht alles. Gell? Also manche Bilder sind toll, manche nicht so, manche Erklärungen ziehen, manche nicht so, aber da kriegt man dann schon mit der Zeit ein ganz gutes Gespür dafür, was da funktioniert.
Ich finde, du zeigst was ganz Wichtiges auch. Das ist ja auch so ein großes Thema, was wir gerade, wenn du auf Corona schaust, in Richtung Wissenschaft ja auch hatten. Wie wichtig ist es tatsächlich, Sprache heute anders zu beleuchten? Also man hat ja eine ganze Zeit lang sehr viel Fremdwörter immer reingebracht, immer, dass man sozusagen zeigt, wie gebildet man sozusagen ist. Und man hat sich ja häufig genau darüber definiert, je mehr Fremdwörter in einem Satz sind, desto mehr schließt es darauf, was man sozusagen alles erreicht hat. Warum ist es so viel wichtiger, tatsächlich auch in der Sprache heute ganz anders zu kommunizieren? Gerade wenn du ja auch sagst, Kommunikation ist etwas, was dich total begeistert oder was dich auch ausmacht mit deinen anderen Themen, die du hast.
Also das ist elementar wichtig und das ist fast das Wichtigste überhaupt und das betrifft auch nicht nur meinen Bereich, das Grundgesetz, die Verfassung, sondern das könntest du jetzt genauso, du hast ja gerade die Wissenschaft in der Corona-Zeit erwähnt, das könnte man auf alles beziehen, das könnte man heute, jetzt gerade ja zum Beispiel sehr aktuell sind die ganzen geopolitischen Erklärer, die versuchen zu erklären, warum das jetzt mit den USA und Russland so läuft, wie das gerade läuft. You name it, da kommen ja immer mal wieder auch neue Themen so ein bisschen raus. Also das ist elementar wichtig. Und in mehrfacher Hinsicht, aus meiner Sicht, wird es auch immer wichtiger. Zum einen, glaube ich, hat die, das ist jetzt eher was, sagen wir mal, sehr, sehr großer Hintergrund, hat die Akademisierung in so modernen Gesellschaften wie Deutschland dazu beigetragen, dass man Bereiche sehr getrennt voneinander sieht. Also da haben wir die Fachjuristen, dann haben wir fachspezifische Mediziner, dann haben wir da Naturwissenschaftler, dann haben wir da noch so irgendwie die Geisteswissenschaften, die aber auch jeweils ihr eigenes Ding machen. Und man hat dabei aus meiner Sicht ein bisschen versäumt, das miteinander zu verknüpfen, weil die sich ja auch oft mit ähnlichen oder sogar den gleichen Dingen beschäftigen. Also ich weiß es jetzt zum Beispiel, ich habe Jura und Philosophie studiert und ein und dasselbe Thema bei den Juristen und den Philosophen verhandelt, da würdest du gar nicht erkennen, dass die überhaupt über das Gleiche reden. Die Sprache ist anders, die Art und Weise, wie die das angehen, die Ergebnisse sind natürlich auch anders, die Haltungen, die dabei zum Vorschein kommen, sind anders. Also das ist schon mal so eine, was so ganz groß im Hintergrund steht, das halte ich schon mal für einen Fehler. Man hat es auch immer versucht, mit diesem Schlagwort Interdisziplinarität so ein bisschen aufzubrechen, aber so richtig geschafft.
Aber es gelingt ja nur bedingt, ne?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. So richtig geschafft hat man das eigentlich nie und ich habe sogar manchmal den Eindruck, der ein oder andere eher verkopfte Ansatz der Interdisziplinarität hat es eher nochmal verfestigt, diese sozusagen diese Trennung von diesen Dingen. Und was jetzt halt in den letzten Jahren ganz extrem dazu kommt, sind halt die neuen Medien. Social Media, die Art und Weise, wie heute kommuniziert wird. Du kannst den Leuten, vielen Leuten zumindest, du kannst denen das nicht mehr in diesen altbackenen Formen, wie du gesagt hast, mit diesen vielen Fremdwörtern und verkopft und lange Sätze. Und dann in der Politik vor allem kommt ja auch nochmal dazu, dass man sich oft nicht festlegen will und da immer so ein bisschen so schwammig bleiben will. Und das muss man jetzt auch einfach, da braucht man jetzt auch gar nicht mehr so lange rummachen aus meiner Sicht, das muss man jetzt zur Kenntnis nehmen, das zieht nicht mehr bei den Leuten. Und zwar überhaupt nicht mehr. Und man sieht eine Wahl nach der anderen, in der Parteien, die das noch in dem alten Stil machen, halt voll auf die Mütze kriegen. Gell? Und das ist zum Beispiel jetzt so erschreckend, dieser Trump-Sieg in den USA jetzt ist aus europäischer Perspektive und alles, was jetzt danach jetzt auch schon passiert ist und noch weiter passieren wird. Man kann auch, wenn man das ein bisschen analytisch betrachtet, auch viel davon lernen, wie der zum Beispiel den Wahlkampf gemacht hat. Ja, also der hat im Prinzip ultra direkt mit den Leuten kommuniziert. Wir würden ja immer sagen, der redet Unsinn und so, aber das ist jetzt mal alles erstmal außen vor gelassen, kurz. Mhm. Auf ganz direkte Weise, keine politische irgendwas, Phrasendrescherei oder so, sondern halt sein Ding. Der geht in Podcasts, der kommuniziert direkt über Twitter und sein eigenes Social-Media-Ding mit den Leuten. Und das ist so eine, und sehr einfach, sehr, also wo wir ja oft sagen, das ist eine Kindersprache oder so, geht mir auch so, das ist manchmal nicht ganz so würdig für einen Präsidenten, habe ich den Eindruck. Aber man muss es auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass das halt ankommt bei vielen Leuten.
Aber sehr zielgerichtet.
Super zielgerichtet, super zielgerichtet. Du kannst natürlich auch so diese Podcasts, die Trump gemacht hat, ist das beste Beispiel. Du kannst damit natürlich eine viel gezieltere Gruppe auch erreichen. Unabhängige junge Männer zum Beispiel, die nicht Republican oder Democrat sind. Das ist eine ganz große Gruppe, die hat ja alle abgeholt mit diesem Podcast. Der war ja die ganze Zeit bei irgendwelchen MMA-Kämpfern und Wrestlern und so in Podcasts. Da hat er diese ganze Wählergruppe quasi mitgenommen und von sich überzeugt. Und diese direkte Art der Kommunikation, auch dieses, dass man auch mal eine harte Sache sagen kann, auch mal so, der beleidigt ja auch, der Trump, und der ist überhaupt nicht politisch korrekt und so. Und das ist so, da geht bei uns jetzt aus deutscher Perspektive immer dieses Empörungsding los. Aber eigentlich ist es Teil seines Erfolges, weil eben viele Leute, zumindest niemals alle natürlich, gell, aber viele Leute genau das eigentlich wollen. Die wollen so eine ganz direkte, unverblümte Ansprache, und das interessiert die gar nicht, ob da moralisch auch mal was Zweifelhaftes dabei ist.
Jetzt hast du gerade schon mal so angedeutet gehabt, auch wie wichtig tatsächlich du auch Dinge plötzlich in Bildern denkst, was dann sich übersetzen lässt sozusagen in eine andere Sprache. Wie wichtig sind Geschichten dabei tatsächlich?
Sehr, sehr, ja. Und zwar sowohl im Großen als auch im Kleinen. Man sagt ja heute nicht zu Unrecht immer so diesen Begriff vom Narrativ. Alles ist so ein Narrativ heutzutage. Das mag ich auch nicht so, dass man alles als ein Narrativ sieht. Es gibt nach wie vor Fakten und nach wie vor eine Wahrheit. Es ist nicht alles, nur weil ich es dann anders erzähle, dann doch das Gegenteil richtig. Aber was halt in dieser Redeweise schon zum Ausdruck kommt, aus meiner Sicht, ist, dass es sehr wichtig ist, nicht nur hart und quasi emotionslos irgendeinen Fakt von sich zu geben oder hinzuschreiben, sondern dass man das irgendwie auch erzählerisch mit Bildern in einer emotional zugänglichen Art und Weise vermittelt. Und das gilt im Großen wie im Kleinen. Im Kleinen, jeder Wissenschaftler, jeder Intellektuelle, jeder Politiker, aber auch jeder Unternehmenschef zum Beispiel, der kann natürlich schon versuchen, einzelne Gehalte dessen, was er tut, bei mir wäre das jetzt irgendein Grundrecht, was ich meinen Studenten erklären will zum Beispiel, oder irgendwas zum Thema Demokratie, das eben nicht nur so abstrakt zu sagen, wie das vielleicht in einem Gesetz steht oder wie es in einem Unternehmensziel formuliert wäre oder so, sondern das einfach mal in ein Bild reinzupacken oder in eine kleine Geschichte zu packen oder so. Also das geht im Kleinen. Und dann im ganz Großen ist es auch wichtig, dass sowas wie Demokratie, das braucht eigentlich auch eine Erzählung. Ja? Und das ist uns komplett abhanden gekommen. Es gibt keine positiv besetzte Erzählung von Demokratie in Deutschland. Überhaupt nicht. Es gibt auch keine so groß, also wenn man zum Beispiel mal denken an die Gründung der Vereinigten Staaten. Ja, da gab es eine ganze, da gibt es ja heute noch Musicals wie Hamilton zum Beispiel drüber. Da gibt es ganze Epen, die darüber sozusagen geschrieben werden können. Da gibt es ein Feuer, eine Leidenschaft, was damit verknüpft ist. Und das haben wir halt so gar nicht mehr. Ja? Also Demokratie ist irgendwie so nice to have und so, aber eigentlich irgendwie nervig. Und selbst die das schon gut finden, die brennen nicht wirklich dafür. Und das liegt unter anderem daran, dass da keine Erzählungen, keine Emotionen mehr dahinter stecken. Was gleichzeitig ein Auftrag ist, sowas braucht man natürlich wieder, gell? Wenn es irgendwie geht.
Also es ist ganz spannend, mir schießt ganz, ganz viele Fragen durch den Kopf, auch gleich bei dem, was du gesagt hast. Und wenn wir jetzt nochmal anknüpfen an, dass es keine positive Erzählung gibt tatsächlich. Wie stark muss denn Demokratie erlebbar werden und das tatsächlich auch für alle Menschen mehr?
Ja, muss es, klar. Und Ich meine, ich habe jetzt gerade Gründungszeit der Vereinigten Staaten genannt. Da könnte man natürlich auch Französische Revolution und weiß der Geier was nennen. Oder vielleicht sogar auch 1949, als das Grundgesetz geschrieben wurde, diese Zeit. Das ist natürlich viel einfacher erlebbar, wenn es gerade entsteht, gell? Weil dann bekommt man diesen Wandel mit und
Naja, wir
bekommt
kriegen ja auch
mit.
gerade einen Wandel mit, wie wichtig Demokratie ist und wie sie ins Wanken gerät.
Genau, aber das ist ja in eine andere Richtung gedacht. Gell? Wir kriegen das
Ja.
jetzt mit so aus einer Angst heraus. Das ist das Problem. Gell? Also wir argumentieren ja in Deutschland heute aus der Angst, das könnte jetzt verloren gehen. Nie wieder ist jetzt und so weiter. Ja, und jetzt, wir müssen das jetzt erhalten. Das ist zwar jetzt besser als nichts. Ja, das ist besser als Demokratie ist allen egal. Aber das ist jetzt eine schwächere Position, als wir kommen jetzt aus einer Autokratie und gehen jetzt positiv im Wege einer Revolution oder was weiß ich, in eine Demokratie rein. Ja? Das ist also ein viel schwächeres Moment, was diesen Zusammenhalt schafft. Plus, kommt jetzt auch noch aus heutiger Sicht dazu, dieses, also. Wir argumentieren jetzt aus dieser Verlustangst heraus, wir müssen die Demokratie erhalten. Damit können die Populisten sehr gut umgehen mit dieser Strategie. Das können die nämlich immer verkehren und können sozusagen daraus eigentlich ein Argument für sich machen. Die können nämlich sagen, da schau dir die doch mal an. Eigentlich wollen die doch nur uns verhindern. Ja? Wir haben doch gerade hier das Momentum, wir Populisten, wir Trumps, wir AfDs, wir was weiß ich, ja. Und die warnen jetzt die ganze Zeit vor uns, aber die haben eigentlich selber nichts zu bieten. Das ist so ein bisschen das große Narrativ, was die Populisten jetzt gegen die etablierten Verfechter der Demokratie haben. Und das ist halt auch leider nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das verfängt, gell?
Ja, vor allen Dingen, wenn man guckt, dass diese Form der Kommunikation plötzlich wirklich die ganzen demokratischen Strukturen, die wir haben, ins Wanken bringt. Gibt es so Erklärungen auch für dich, warum passiert das so stark? Also war die schon vorher nicht mehr richtig gelebt? War das zu selbstverständlich, wie wir das akzeptiert haben, dass es so ist und dass es gar nicht kippen kann?
Ja, das ist natürlich eine extrem, also erstmal gute, aber auch komplexe Frage. Das hat viele, viele Gründe. Das Erste, was man, glaube ich, mal sagen kann, das ist jetzt, wäre viel zu einfach gedacht, wenn man sagt, das sind jetzt die Populisten schuld. Wir haben eigentlich was Tolles am Laufen und dann kommen ein paar so Böse her und machen uns das kaputt oder so, ja. Das würde nämlich gar nicht funktionieren. Also quasi in einer voll funktionsfähigen Demokratie, wo die meisten Menschen so im Großen und Ganzen zufrieden sind, da würde so ein Typ wie Trump niemals Erfolg haben können. Da würden die denken, was ist denn das für ein Lappen? Ja, und würden sagen, schleich dich, geh weg, ja, und du interessierst uns überhaupt nicht. Das heißt, solche Figuren wie Trump, die haben überhaupt nur eine Chance, weil es schon einen Nährboden quasi für ihre populistischen Machenschaften gibt. Was ist jetzt dieser Nährboden? Da spielt sich ja viel mit rein. Also das eine ist mal, ist immer dann wahrscheinlicher, wenn das eine relativ krisenbehaftete Zeit ist. Und das haben wir ja ohne jeden Zweifel, Stand jetzt. Also im Moment krempelt sich ja die gesamte Weltordnung um. So dieser Westen verschwindet gerade aus der Welt. Die Zukunft der EU ist sehr ungewiss. In Deutschland haben wir jetzt auch noch diese wirtschaftlichen Themen, so diese Grundpfeiler, auf denen eigentlich der Erfolg der Bundesrepublik Deutschland lange aufgebaut war. Auch diese billigen Energielieferungen aus Russland sind weggebrochen. Jetzt bricht gerade diese Unterstützung durch die USA in der sicherheitspolitischen In dem sicherheitspolitischen Kontext bricht jetzt so weg. Die Idee des Freihandels bricht jetzt so langsam weg, dass wir überall hin möglichst ungebremst exportieren können. Das war ja immer die große Stärke Deutschlands auch in den letzten Jahrzehnten. Die EU bröckelt. Also wir sind von wahnsinnig vielen Krisen irgendwie umgeben. Corona-Krise hat man natürlich auch noch. Die hat das auch alles noch mal beschleunigt. Und in dieser Krise ist eine riesengroße Unsicherheit und die zumindest guten Populisten, also gut meine ich jetzt mit die wissen, was sie machen und wie sie da zum Erfolg kommen, dienen halt Krisenunsicherheit ganz arg. Ja? Die bieten so einfache Patentrezepte an. Das hat schon Cäsar im alten Rom gemacht, das haben die Nazis gemacht. Das ist die ganze Geschichte ist voll mit solchen Mechanismen. Das ist also überhaupt nichts Neues. Und da werden die Leute empfänglicher dafür. Und was auch auf jeden Fall noch mit reinspielt, das ist nicht vollständig, sind nur ein paar Punkte, dass Vertrauen in Institutionen, die so den Laden zusammenhalten normalerweise, das ist total gesunken in den letzten Jahren. Und ich spreche da jetzt sowohl von staatlichen Institutionen, also es gibt immer mehr Leute, die zum Beispiel glauben, dass Richter eigentlich eingekauft sind oder irgendwie parteipolitisch allein motiviert sind und gar nicht objektiv. Es gibt Leute, die glauben, Bundestagsabgeordnete sind alles Lobbyisten, die werden bezahlt für irgendwas oder so. Also diese staatlichen Mechanismen, aber auch mediale Mechanismen zum Beispiel. In klassische Medien hat man auch sehr wenig Vertrauen nur noch. Auch das ist wieder in den USA viel krasser noch ausgeprägt als hier in Deutschland. Und da hauen Populisten voll rein in diese Schwachstelle quasi. Die schüren dieses, aber wie gesagt, eh schon vorhandene Misstrauen. Wenn da ein vollständiges Vertrauen wäre, hätten die Populisten überhaupt keine Chance. Ja? Dann würde man die gar nicht wahrnehmen. Aber weil das eh schon da ist, weil die Leute da eh schon zweifeln, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, können die das beliebig feuern. Und dann noch ein dritter Punkt, aber es gibt, wie gesagt, noch viel mehr. Das ist heute, also Populismus gab es schon immer, aber das ist heute noch mal ein bisschen leichter geworden, weil man das halt jetzt über neue Medien halt krass spielen kann, auch auf so einem globalen Kontext. Also Musk zum Beispiel, der pusht ja auch bei uns in die Wahlkämpfe zum Beispiel rein hier in Europa. Das wäre früher jetzt nicht so einfach zumindest möglich gewesen. Und so wird es dann, das ist wie so eine Tretmühle, die dann immer schneller wird quasi, ja. Und so da befinden wir uns gerade drin.
Das heißt eigentlich, soziale Netzwerke sind sozusagen auch wie ein Stück weit Brandbeschleuniger. Jetzt hatten wir die ja auch gehabt, schon im Vorfeld. Die gab es ja auch schon. Jetzt haben sich aber auch Netzwerke total verändert. Gucken wir mal auf Twitter, was es vorher für ein Netzwerk war. Und jetzt ist es zu X geworden. Auch da gibt es ja sozusagen auch Veränderungen, die Dinge bringen. Und wenn wir jetzt weiter gucken und wenn du gerade auch gesagt hast, wie die Entwicklung USA ist, da sagt man ja immer, die sind ein bisschen voraus. Früher hat man gesagt, 10 Jahre voraus und dann schwappt das irgendwie zu uns. Das wäre ja erschreckend. Wahrscheinlich sind das nicht mal mehr 10 Jahre, von denen wir sprechen, sondern auch da hat sich die Zeit sozusagen ganz anders, der zeitliche Horizont hat sich verändert. Wie schätzt du das ein? Ist es sozusagen was, wo man auch sagen kann, man hat es in der Hand, Dinge noch zu drehen, dass so eine Veränderung doch nicht überschwappt, dass man tatsächlich auch Zeit und Geschichte im Vorfeld selber mit beeinflussen kann, oder wird das trotzdem in einer gewissen Form rüberschwappen zu uns noch stärker?
Ja, also zunächst mal diesen Spruch gab es früher tatsächlich mit den 10 Jahren, den würde ich heute ersetzen mit ein halbes Jahr oder so. Gell? Also was in den USA passiert, ist ein halbes Jahr später auch bei uns. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen stark formuliert. Ich wurde auch schon mal korrigiert, ein Jahr oder so. Aber ich bleibe mal dabei. Und das beste Beispiel ist dieser Versuch von Musk, wie der den deutschen Wahlkampf beeinflussen wollte. Der ist ja auch in seiner Selbsthybris grenzenlos, dieser Typ. Der wollte das amerikanische Wahlergebnis innerhalb quasi von 3 Monaten oder 4 auf Deutschland übertragen mit seiner AfD-Endorsement-Geschichte. Der hat ja die AfD ganz offen unterstützt und der wollte im Prinzip, ein bisschen auch mit J.D. Vance zusammen, der hatte auch mitgeholfen, der Vizepräsident der USA, der wollte das über die sozialen Medien, über bestimmte Mechanismen. Vance hat ja auch in München nochmal die Rede dann gehalten. Also es gibt auch alte Formen, die das auch Also alte Formen meine ich jetzt eine Rede zum Beispiel auf einer Konferenz. Das ist ja was eher Traditionelles. Das wird aber dann ja auch weitergespielt in den Social Media. Also es bedingt sich ja gegenseitig. Und die wollten das tatsächlich dann innerhalb von wenigen Monaten, wollten die das hier rüberspülen, sozusagen. Ja? Das ist auch zum Teil gelungen, aber zum Teil eben nicht. Und das ist so eine, also auf deine Frage muss ich irgendwie antworten, ja und nein, auch wenn das so ein bisschen unbefriedigend ist. Also aufhalten lässt sich das nicht, meiner Meinung nach. Das ist im Moment die ganz große Tendenz, die wir auch in dem Buch da jetzt versucht haben, mit dieser Sturmmetapher aufzugreifen. Das ist der Sturm, der ist schon, also wenn wir hochgucken,
jetzt, um in dem
Bild zu bleiben, ist der schon über uns.
Genau. Ja?
Das blitzt schon. Und man sollte so langsam, das kennt man ja aus so Filmen, wenn in Amerika ein Hurricane kommt, die Fenster so ein bisschen vernageln, gell? Weil der kommt. Der ist, also im Prinzip ist der schon da. Ja? Der hat sich aber auch noch nicht voll entladen. Der ist schon so erste Vorwetterleuchten und so weiter sind da quasi jetzt schon da. Also den können wir nicht aufhalten, weil das ist im Prinzip, wie in dem Bild jetzt, das ist eine Naturgegebenheit fast. Wir können natürlich gucken, wie viel Schaden richtet der an. Ja, darauf haben wir Einfluss. Und der maximale Schaden aus meiner Sicht wäre, wenn man dem komplett nachgibt, wenn man jetzt alles klassische Institutionelle sein lässt, wenn man jetzt halt in der Wahl schon jetzt mehrheitlich die AfD gewählt hätte, die dann aus der EU austreten würde, diese ganzen Mechanismen, die wir haben, die uns so ein bisschen in Sicherheit und auch so wirtschaftlicher Prosperität haben uns entwickeln lassen, wenn das jetzt mit einem Mal eben alles abgebaut würde. Und das ist ja jetzt noch nicht der Fall. Gell? Das ist, kann immer noch kommen eines Tages, aber das ist ja jetzt noch nicht so weit. Also das kann man tatsächlich in einer gewissen Hinsicht beeinflussen. Und was ich auch sagen kann, ein bisschen kryptisch jetzt, aber ich bin als Philosoph bin ich Hegelianer, ja, das heißt, ich denke immer dialektisch, in so einer krassen Bewegung, wie wir das jetzt haben, und die kann man nicht leugnen, die ist da und die geht auch nicht so schnell weg, ist auch immer ihr Gegenmoment mit drinnen. Also in einer populistischen Bewegung ist auch immer so ein Stück Vernunft mit drinnen. Die ist halt nur gerade nicht vorne, sozusagen. Aber das kommt dann vielleicht wieder. Und ich sage jetzt mal was ganz Hartes, was ich aber wirklich glaube, was, sagen wir mal, in Anführungszeichen gut aus deutscher oder europäischer Sicht wäre, ist, wenn das in den USA jetzt so richtig an die Wand fährt. Ja? Das ist natürlich den Amerikanern überhaupt nicht zu wünschen. Und ich habe viele amerikanische Freunde, deswegen sage ich das auch jetzt so halb gern natürlich nur, denen ich nicht wünschen will, dass ihr Land jetzt irgendwie im Chaos endet. Aber wenn man das sieht, aber das muss man hart sehen, leider. Also das muss so ein richtige, ja, früher hätte man gesagt, es muss eine Katastrophe geben, bevor das dann wieder umschwenkt. Das will ich jetzt nicht so hart ausdrücken, weil Katastrophen unter den heutigen Vorzeichen, auch mit Atomwaffen und so weiter, das ist eher was Schlimmes. Aber dass man sozusagen, es muss eine Erschütterung geben, so einen kathartischen Moment irgendwie, wo man sieht, oh Gott, da kann man jetzt wieder zur Vernunft kommen. Aber ich befürchte, sowas in der Art muss passieren. Ganz offensichtlich hat der Überfall von Russland auf die Ukraine noch nicht gereicht für so einen Moment. Ja, das hätte das vielleicht schon eigentlich sein können. Aber das ist ja vollkommen in diesen populistischen Quas reingekommen. Auch die Bewertung, was da eigentlich passiert und so, ist eigentlich ziemlich eindeutig. Aber das ist ja voll in dieses Narrativ reingekommen, dass da Täteropfer umgekehrt wird und dass da Verschwörungen mit verbunden werden und so weiter und so fort. Also da muss noch irgendwas Krasseres anscheinend passieren, damit es wieder umschwenkt, glaube ich.
Ach, da schwankt das ja jetzt permanent. Denken wir nur, wie der Besuch in den USA stattgefunden hatte, auch mit Zelensky und dann tatsächlich, was daraus geworden ist. Und wenn man jetzt sozusagen hört, dass Trump plötzlich sagt, das war inszeniert tatsächlich. Wie schätzt du sowas ein, wenn so eine Aussage plötzlich nach einem, auch das ist gutes Fernsehen kommt, sozusagen, dass man hinterher sagt, das war inszeniert?
Ja, das ist schwer zu beurteilen. Ich habe neulich mal eine Einschätzung gesehen vom Yale-Professor und Historiker Timothy Snyder heißt der, der sich auch sehr mit Osteuropa, Ukraine und so auskennt, ziemlich bekannter Professor in den USA. Und der hat den Trump mal so erklärt, und das fand ich plausibel, der Trump, der ist ja kein Politiker. Nie gewesen und wird er auch nie werden. Der Trump ist ja eine Medienfigur. Und zwar in einem so eklatanten Maße, dass die Person Donald Trump diese Medienfigur ist. Also quasi, der ist jetzt gar nicht der private Trump, der irgendwie nett ist und vernünftig und super und dann zieht er halt seine Krawatte an und so und dann geht er irgendwie auf die Showbühne, sondern der ist quasi so. Also das ist seine Persönlichkeit, sein Leben. Und diese Medienfiguren, die haben ja einen anderen Realitätsbegriff als, ich sage jetzt mal, normale Menschen in Anführungszeichen. Die denken rein fiktionalisiert über die Wirklichkeit. Also bei denen gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen der schwarz auf weiß feststehenden Realität und was mache ich jetzt als Fiktion daraus? So. Und deswegen ist es für den alles eigentlich eine Show und eine Fiktion. Also so hat Timothy Snyder das erklärt. Und das fand ich ganz plausibel, weil das mir jetzt erstmals so wirklich mal eine Erklärung geboten hat, warum der redet, wie der redet. Der hat ja auch oft gar keine Zusammenhänge in seinen Sätzen zueinander. Das geht aber in einer fiktionalen Welt vollkommen. Also so hat James Joyce schon vor 150 Jahren oder so geschrieben, ja, nicht ganz, 1900 ist, glaube ich, Ulysses erschienen. Also der hat ja auch schon so einen völlig wüsten Stream of Consciousness gemacht, wo einfach irgendein Wort aufs andere folgt. In der Fiktion geht es ja. In der Realität würde das eigentlich nicht gehen. Und also das fand ich so plausibel. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Wahrheit ist, gell? Aber das wäre eine Erklärung, die mir zumindest mal einleuchtet. Und dann gibt es, also aus dem Mindset heraus, gibt es gar keinen Unterschied, ob ich jetzt Fernsehen mache oder nicht. Alles ist Fernsehen. Alles ist Fiktion. Und nach der Logik handelt man dann auch. Und ich habe so manchmal beim Elon Musk zum Beispiel den Eindruck, dass der auch so tickt. Also dass der eigentlich gar keinen wirklichen Realitätsbezug hat, sondern dass das alles für den so ein, man könnte vielleicht auch sagen, ein Spiel ist oder so. Ja, also so ein Spiel oder eine Show oder irgendwie sowas, ja, was irgendwie ihn unterhalten muss und so weiter. Und also wenn man, wenn man von dem Mindset rangeht, dann kann man vieles verstehen, was die machen. Dann kann man sagen, naja, der Hitler war doch eigentlich ganz gut und der war doch eigentlich ein Kommunist und so. Und dann kann man einfach alles verdrehen. Dann, also das spielt da gar keine Rolle. In einem Film kann man ja auch die Realität anders darstellen, als es ist. Gibt ja auch historische Filme, irgendwie so Tarantino zum Beispiel hat doch auch mal in einem Kino Hitler umgebracht in einem Film. Ist natürlich nie passiert, aber in einem Film kannst du es machen. Und jetzt aus Trumps Mindset heraus wäre das aber genauso wahr, wie das, was tatsächlich passiert ist. Gell? Also ich hoffe, dass ich mich jetzt einigermaßen verständlich ausdrücken konnte. Das fand ich zumindest mal eine plausible Erklärung, den so zu sehen. Dann macht vieles Sinn, was er von sich gibt.
Zumindest ordnet es das ganz anders ein, wenn man da drauf guckt tatsächlich.
Ja.
Ich würde gerne nochmal darauf springen, du hattest es zwischendurch schon gesagt, nämlich auch die Medien sozusagen. Die Medienlandschaft verändert sich ja oder hat sich ja massiv auch in den USA jetzt durch auch Verleger sozusagen hintendran. Menschen, die viel Geld haben, die sozusagen Zeitungen mitgekauft haben und da sozusagen jetzt auch Einfluss nehmen darauf. Wie haben Medien tatsächlich oder auch die Medienlandschaft das hier verstärkt hier in Deutschland, wenn du dir das anguckst? Welchen Anteil An dem, wo wir stehen, haben sozusagen auch Medien und welchen Anteil trägt tatsächlich auch, tragen auch die sozialen Netzwerke?
Schon einen gewissen Anteil, aber auch hier würde ich wieder sagen, nicht ganz so extrem ausgeprägt wie in den USA. In den USA haben wir im Prinzip schon seit 20, 30 Jahren auch in den klassischen Medien ja so eine extreme Polarisierung. Das ist vor allem durch dieses Fox News mit entstanden, was ja eher so ein eher rechts ausgerichtetes, konservatives Nachrichtenportal ist, die schon sehr früh auch mit vielen Fake-Berichterstattungen und Verdrehungen und so angefangen haben. Und vorher schon, aber spätestens als Trump das erste Mal auf die politische Bühne kam, hat man das dann versucht, und es hat auch Erfolg gehabt, umzukehren, dass eben nicht Fox News die Fake News verbreitet, sondern dass die anderen in Wirklichkeit, die ja mit Fox News nicht übereinstimmen, weil die anderen ja zumindest versuchen, die Realität abzubilden und Fox News einfach Show macht, dass die anderen eigentlich die Fake News-Leute sind. Also Trump hat diesen Begriff Fake News geprägt in seiner ersten Präsidentschaftskampagne in Bezug auf CNN. Der hat immer von CNN Fake News geredet. Wir benutzen jetzt heute oft den Begriff Fake News gegenüber Trump, was er so sagt, aber eigentlich stammt der zumindest in dieser Prägung von Trump, wenn er über CNN redet. Ja? Also das ist so eine Verkehrung quasi. Mhm. Und naja, jetzt heute ist es nochmal verstärkt, weil auf sozialen Netzwerken, X ist das beste Beispiel, seit Elon Musk das hat, ja jetzt generell überhaupt die Legitimität von Medien in Frage gestellt wird. Sein Schlagwort ist, das hat er auch rund um die Wahl die ganze Zeit gebracht. Da hat Musk immer seinen Anhängern auf X gesagt, you are the media now. Also ihr seid jetzt die Medien. Was schon begrifflich Schwachsinn ist, weil ein Medium ja immer zwischen den Menschen und jemand anderem stehen muss. Und wenn die User selber die Medien sind, stehen die zwischen sich selber oder so, ja, oder sich selber im Weg, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Also das ist eigentlich schon Quatsch. Aber gut, das ist die Entwicklung. Wie ist es jetzt in Deutschland? In Deutschland ist es weniger stark ausgeprägt, aber auch hier haben wir eine sehr starke Tendenz, die, so meine Prognose, jetzt in den nächsten Jahren, wahrscheinlich schon Monaten, nochmal deutlich stärker wird. Wir haben jetzt nämlich auch hier so ein Fox News Pendant, das heißt News, das ist von dem Julian Reichelt und ein paar so reichen, sagen wir mal, Geldgebern im Hintergrund. Und die sind gerade dabei, sich peu à peu immer mehr Medienmacht sozusagen und Einfluss zu sichern. Und die operieren im Prinzip genauso wie Fox News. Die erfinden einfach Sachen, die versehen alles mit einem Spin. Also die haben ein paar so Themen, Migration zum Beispiel, und nahezu alles, was die bringen, wird als Migrationsthema quasi gespielt. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ein völlig verrücktes Beispiel, wo ich zufällig die Protagonisten kenne und deswegen das auch ganz genau sagen kann, dass das nicht stimmt. Es gibt in meiner Heimatstadt Schweinfurt gibt's einen Winzer. Oder eine Winzerfamilie. Und der Sohn aus dieser Familie, der hat schon seit einigen Jahren eine alkoholfreie Reihe von Wein, die er auch bewirbt und so weiter. Und diese Winzerfamilie hat letztes oder vorletztes Jahr dann mal als Marketing-Idee für diese alkoholfreie Weinreihe gesagt, wir machen bei unserem Weinfest, was zweimal im Jahr stattfindet, mal einen Tag, an dem es nur alkoholfreien Wein gibt. Als Marketingmaßnahme. Und das hat jetzt dieses Newsportal aufgegriffen und hat Folgendes daraus gemacht. Du wirst es nicht glauben. Die haben gesagt, erster Winzer knickt ein, kein Alkohol mehr aus Rücksicht vor Muslimen. Und daraus haben die quasi so ein Überfremdungsnarrativ gebracht. So. Also quasi, die nehmen uns jetzt auch noch unsere Weinfeste weg, war der Spin davon. War vollkommener Schwachsinn, ja? Also das stimmt einfach nicht. Das haben die auch später irgendwann wieder gelöscht. Aber das stand dann erstmal als Schlagzeile dort. Und so operieren die, ja? Manchmal greifen die was auf, da ist schon was dran oder so, oder da ist schon irgendwie ein im Hintergrund irgendwie schon so ein Bezugspunkt zur Realität und dann machen die aber so einen Spin draus. Und das ist jetzt so, also ich habe den Eindruck, dass das stärker wird, dieses Moment jetzt in Deutschland. Da gibt es ein paar solche Portale, die haben jetzt, glaube ich, noch nicht die Marktmacht wie jetzt von Fox News zum Beispiel in den USA, aber das wird stärker. Die sind auch, so meine Wahrnehmung, sehr stark mit der AfD schon verknüpft. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, jetzt auch gerade wie jetzt so dieser Regierungswechsel zum März jetzt läuft, mit dem alten Bundestag jetzt noch die Schulden beschlossen und so, dass das jetzt vom Spin her nochmal viel stärker in diese Richtung jetzt geht. Das können die jetzt natürlich aufgreifen und ausschlachten, ja, diese ganzen Medien. Und das wird wahrscheinlich noch zunehmen.
Welche Relevanz kriegen denn tatsächlich nachher auch dann Gerichte oder auch Urteile? Nehmen wir jetzt mal das Urteil, was passiert ist erst kürzlich mit Hirschhausen, wo es ja auch diesen Deepfake gab und jetzt quasi Facebook ja aufgefordert wurde, das auch schneller zu löschen. Wie schätzt du solche Themen sozusagen auch zukünftig ein? Sind das dann Erfolge, die man braucht, um dann auch tatsächlich wirkungsvoller agieren zu können?
Ja, das sehe ich schon so. Solange ein Rechtsstaat noch gut funktioniert, haben Gerichte auch in der Hinsicht eine sehr, sehr wichtige Rolle. Immer natürlich mit der kleinen Einschränkung, dass Gerichte tendenziell natürlich ein bisschen langsam sind und da immer hinterherkommen müssen. Und also das kann jetzt keine KI vollständig stoppen oder so, sondern im Einzelfall dann halt hinterher. Aber das ist schon eine sehr, sehr wichtige Korrekturfunktion, die Gerichten zukommt. Und das ist auch der Grund, warum, Stichwort jetzt wieder USA, gerade in den USA eine unfassbare Kampagne gegen Richter läuft. Die vor allem wieder Elon Musk, der ist wirklich der Schlimmste in jeglicher Hinsicht, was das betrifft, tagtäglich auf X mit seiner riesengroßen Reichweite fährt. Also der postet Namen und Bilder von Richtern. Die werden geframed als irgendwie politische, wie nennen sie die immer? Mir fällt gerade der Begriff nicht ein, aber irgendwie sowieso radikalisierte Richter oder so ähnlich. Und der schreit jetzt schon danach, dass die alle quasi entlassen werden müssen. Impeachment, also Amtsenthebungsverfahren quasi von Richtern. Das ist eigentlich in dem Sinne gar nicht vorgesehen. Und der oberste Richter am Supreme Court, der eigentlich ein sehr konservativer ist, eher so auf Trumps Seite, hat dem jetzt auch kürzlich eine Absage erteilt. Also das funktioniert auch noch, also selbst in den USA, aber die Frage ist halt, wie lang? Also wie sehr dieses Schrille, was vor allem eben von Musk, aber auch viel von JD Vance, der ist da auch ganz extrem, ob das irgendwann verfängt, also ob die Leute irgendwann wirklich sagen, jetzt nehmen wir die Fackel in die Hand, gehen zum Supreme Court und dann spießt man die mal richtig auf. Ja? Wenn das irgendwann passiert, dann fällt dieses Korrektiv weg und dann haben wir aber auch keinen Rechtsstaat mehr. Also dann ist tatsächlich, dann wäre das, was jetzt alle befürchten, das kippt jetzt hin in eine Autokratie, dann wäre das also ein guten Schritt weiter. Da sind wir in Deutschland auch noch weit davon entfernt, aber auch hier gibt es ganz krasse Desinformationskampagnen und so Kampagnen, dass das auch alles nur politisch gesteuert sei und so gegen Gerichte, gegen das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel. Aber auch hier wieder, wie bei allem, das ist noch eine Spur weniger als in den USA. Aber auch mit der Tendenz, stärker zu werden. Das wird vor allem in der Corona-Zeit hier stärker, weil man da eben nicht zufrieden war mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beispielsweise.
Ich würde gerne mal mit dir nochmal beleuchten, Kontextbildung, also wie wichtig wird zukünftig auch Bildung werden in so einem Kontext? Was brauchst du da, um tatsächlich Demokratie zu stärken?
Ja, extrem wichtig aus meiner Sicht, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum einen würde ich mir wünschen, das ist aber fast das Unwichtigste, aber es gehört dazu, dass das in Schule und Hochschule eine größere Rolle spielt. Erlebe ich selber, erstens noch, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, aber auch wenn ich auf meine Studenten schaue, dass doch, die sind sehr schlau und sehr drin oft in aktuellen Themen. Es fehlt aber dann so diese grundlegende Ausbildung, wie funktioniert das Grundgesetz und die Demokratie und so weiter, dass das eigentlich kaum eine Rolle spielt. Viel wichtiger ist es aber sogar noch im kleineren Kontext, also dass es in Familien gepflegt wird, in Unternehmen vielleicht auch, jetzt nicht im Sinne einer Parteipolitik oder so, sondern dass da vielleicht auch so ein Zusammenhang vermittelt wird, dass man eben nicht nur das Unternehmen, nur die Wirtschaft ist, was ja manche im wirtschaftlichen Kontext immer so ein bisschen glauben, sondern dass man im Zusammenhang einer Ordnung das tut. Und das könnte man jetzt sowohl auf die Ordnung des Grundgesetzes als auch beim wirtschaftlichen Zusammenhang auf die EU natürlich auch beziehen. Also das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, warum nicht mal Unternehmen sagen, passt auf, die EU ist schon nervig, die reguliert viel, aber wir können hier exportieren ohne Ende und unser Wohlstand hängt auch schon ein bisschen davon ab. Also dass man das nicht auch ein bisschen positiver besetzt, bis hin zu, also so vor Ort halt in Gemeinden, in Kirchen, in Vereinen und so, dass da so eine gewisse demokratische Kultur irgendwie gepflegt wird. Das würde ich mir wünschen. Und was extrem wichtig auch ist, das wird aber viel diskutiert, ich weiß nicht, ob es wirklich schon umgesetzt wird, ist so dieser Umgang mit den neuen Medien, gell? Also, dass
also
man
Medienkompetenz.
Lernt, ja genau, dass man eben lernt, jetzt nicht das zu benutzen, das kann jedes Kind, sondern wie man mit Informationen umgeht, die man dort bereitgestellt bekommt. Also dass man da wirklich eine kritische Haltung und eine Skepsis beigebracht bekommt und vielleicht auch so ein paar Handgriffe, wie kann ich das vielleicht schnell überprüfen, ob so eine Info stimmt oder nicht. Und das sind so ganz einfache Sachen, wie dass ich mal gucke, postet es sonst noch wer? Postet es vielleicht auch jemand irgendwie Seriöses oder so? Oder sehe ich es bei dem anders als bei dem? Da stimmt vielleicht was nicht. Kann das sein, dass die Person, die hier zum Beispiel gerade spricht, sowas wirklich sagt? Also so ein bisschen selber manchmal auch nachdenken, eigenen Verstand benutzen. Kann das wirklich sein, dass ein Politiker quasi sich hier so entblößt oder so? Glaubt ihr das wirklich? Also so ein paar so Mechanismen dabei bringen, dass man eben nicht jeden Mist glaubt, der einem da so aufgetischt wird. Und das ist aber bei den Leuten selber oder bei den Kindern, Jugendlichen selber angelegt. Das, glaube ich, kriegt man auch nicht weg, wenn man jetzt das nächste Demokratieförderprogramm auflegt oder so, sondern das ist eine persönliche Bildungssache eigentlich, was auch von Eltern und so vermittelt werden muss.
Was man aber, glaube ich, schon auch in Schule verstärken kann, wo man sozusagen ganz unterschiedliche Perspektiven natürlich auch mitgewinnen kann. Also gerade wenn man sagt, man hat Themen und man beleuchtet sie eben unterschiedlich und man lernt dann eben auch tatsächlich sich auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen Perspektiven, da hat man noch die Möglichkeit zu, das tatsächlich auch zu tun. Wenn wir jetzt nochmal auch da drauf gucken, wie wichtig ist tatsächlich auch in Bildung langfristig demokratische Werte sehr viel stärker zu schützen. Glaubst du, das ist auch was, was man sozusagen nochmal mit aufgreifen muss, stärker? Auch gerade in puncto Beziehungsarbeit, wie wichtig wird Beziehungsarbeit tatsächlich in Schule, um Werte erlebbarer zu machen und nachher dann eben auch Demokratie im Miteinander?
Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich der richtige Ansatz ist. Ich halte, also auch das kann man machen, ist auch nicht ganz jetzt von der Hand zu weisen, aber ich halte gar nicht so viel davon, abstrakt inhaltlich Demokratie zu lehren, also das mache ich zwar selber, aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt, sondern das, wie du sagst, erlebbar zu machen oder so. Mhm. Ja, also ich habe mal, mal so einen Workshop gemacht beim Unternehmen, wo es auch so um die Frage ging, muss man eine demokratische Haltung als Unternehmen und so haben? Und da haben wir uns mal dann geeinigt auf den Satz, Demokratie ist gar kein Thema, sondern das ist eigentlich der Prozess selber. Gell? Also wie die Art und Weise, miteinander zu diskutieren, etwas auszumachen, Kompromisse zu finden zum Beispiel, das kann man ja auf alle Themen, die es so gibt, beziehen. Ja, da kannst du ja einfach den Leuten mal ein Thema geben und sagen, jetzt einigt euch da mal auf irgendwas Vernünftiges. Und das ist dann ja so, dann erleben die Demokratie oder einen demokratischen Prozess quasi und lernen jetzt nicht irgendwie abstrakt was über Demokratie. Das könnte man auch noch verknüpfen mit dem, was wir vorhin gesagt haben. Der Kompromiss, der demokratische, ist ja auch total negativ besetzt heutzutage. Mhm. Ja? Das ist immer voll der Quatsch, zum Beispiel nach Wahlen, dann heißt sofort, oh, die erfüllen jetzt ihr Wahlprogramm nicht komplett. Dann möchte ich immer antworten, ja, natürlich nicht. Ja, wir sind in einer Demokratie, kein Mensch setzt sich hier zu 100% durch. Das ist doch gerade der Witz daran, ja? Dass da eben nicht eine Seite oder eine Ideologie oder eine Idee sich zu 100% durchsetzt. Das ist doch gerade der Mechanismus, in dem wir drin sind. Und dass die Leute so einen Kompromiss immer als was Negatives wahrnehmen. Das ist, das kann ich emotional verstehen. Man will immer dieses Vollständige und das Reine haben. Das ist aber politisch vollkommener Quatsch, ja. Also das ist, am besten ist eigentlich, wenn alle heimgehen und sagen, naja, kann ich mit leben, so, ja. Und das ist eigentlich das Gute an der Demokratie, gell? Da müsste man auch so eine positive Erzählung mal reinbringen in dieses Moment.
Also ich finde das ganz spannend, was du da sagst, nämlich, dass der Kompromiss sehr viel mehr wert ist am Ende als diese Einstimmigkeit, weil meine Frage wäre tatsächlich, haben wir nicht ein falsches Verständnis davon, nämlich, dass wir sozusagen Demokratie gleichsetzen mit, man muss immer einer Meinung sein. Ist das nicht vielleicht ein Demokratieverständnis, was sich bei uns so ein bisschen durchgesetzt hat?
Bin ich vollkommen bei dir, ja. Das ist ein ganz falsches Demokratieverständnis. Genau, ja. Und da haben wir auch eine ganz blöde Tendenz in Deutschland. Also da stimmt auch die Kritik ein bisschen. Die wird dann falsch umgesetzt. Aber wir haben ein Problem mit Meinungsfreiheit in Deutschland. Mhm. Ja? Genau. Nicht, weil die staatlich verboten wäre oder so. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Sondern weil wir, das ist wirklich, das hast du extrem präzise gerade gesagt, weil wir dann falsches Demokratieverständnis haben. Wir müssen nicht alle auf Linie bringen. Warum denn? Ja, das ist doch völlig in Ordnung, wenn politische Kompromisse rauskommen und danach sagen etliche Leute, das passt mir nicht. Ja? Dann muss man eigentlich sagen, okay, ja, dann setzt du dich doch beim nächsten Mal durch. Ja, dann organisier mal ein paar mehr Stimmen noch und dann hast du vielleicht beim nächsten Mal Erfolg. Also das ist ganz, ganz wesentlich. Bin ich vollkommen bei dir.
Ja. Wie wichtig ist da tatsächlich Erziehung? Weil wenn wir mal da drauf gucken, fängt es da nicht tatsächlich an, dass wir da schon immer Einigkeit wollen in dem, was wir sagen und tatsächlich da schon ein Thema haben, mit unterschiedlichen Perspektiven zuzulassen und auch auszuhalten tatsächlich.
Voll, voll. Das fängt in der frühkindlichen Erziehung an, kann man auch beobachten. So, ich sag immer so ein bisschen abschätzig manchmal, so wenn junge Familien mit ihren Kindern unterwegs sind und die immer auf Konsens die ganze Zeit sind und jeder muss da jetzt glücklich sein und so, finde ich irgendwie fast irritierend, um ehrlich zu sein, ja, diesen Ansatz. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Ding. Ich kenne viele Leute, die kriegen fast körperliche Zustände, wenn nicht ein kompletter Konsens herrscht irgendwo, ja. Also dass das fast schon, oh Gott, und ja, jetzt muss ich mich schlecht fühlen, ja. Das muss man halt auch mal aushalten, gell? Also das, ich gehe sogar manchmal bewusst in sowas rein und sage, nein, ich sehe das vollkommen anders, ja. Das, also mich selber, mich stresst ein Konsens. Ich mag das überhaupt nicht haben. Ja, weil ich das eigentlich als unnatürlich fast empfinde. Ja? Ich fände das fast komisch, wenn jetzt 20 random Leute zusammenkommen und die sind alle einer Meinung. Da kann doch was nicht stimmen, aus meiner Sicht. Ja? Mhm. Also bin ich zu 1000% bei dir bei dem Punkt.
Wie müsste man da oder könnte ein Narrativ tatsächlich auch aussehen, damit man sowas anfängt, wieder positiv zu hinterlegen?
Ja, das ist echt nicht so einfach. Also,
Wir
was
können uns ja
man,
annähern.
ja, wir können uns annähern. Also, was man auf jeden Fall erstmal, das ist jetzt erstmal abstrakt, sagt, das ist noch kein Narrativ, aber was man mal klarkriegen muss, ist Demokratie und Meinungsfreiheit, das widerspricht sich nicht, sondern das bedingt sich gegenseitig. Komplett. Ja? Und die Tatsache, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die auch komplett inkompatibel miteinander sind, das ist was Gutes. Ja, das kann man vielleicht, wir reden ja immer über Vielfalt. Vielfalt ist ja so ein positiv besetzter Begriff. Und das wird aber häufig, jetzt setze ich mich in die Nesseln, aber ist ja wurscht, wir haben ja Meinungsfreiheit, das wird häufig konnotiert mit einer völlig gleichförmigen Meinung. Ja, was ja das Gegenteil von Vielfalt ist. Ja. Also
Genau.
Vielfalt ist jetzt nicht nur, dass wir 1000 verschiedene kulturelle Hintergründe haben, auch das ist gut und wichtig, sondern auch einfach, dass wir die Meinungen einfach mal zulassen. Ja. Und wenn einer sagt, ich kann mit dem Thema XY, auch wenn das gerade vielleicht herrschende Meinung ist, das ist ein juristischer Begriff, gell, herrschende Meinung, kann ich überhaupt nichts anfangen, ja, dann ist es halt so. Dann ist es doch super. Und dann natürlich, also natürlich, man darf jetzt nicht dann deswegen zur Gewalt greifen. Das ist verboten, ja, aber man darf selbstverständlich da eine andere Meinung haben. Und das wäre auch aus meiner Sicht mal wichtig, dass nicht alle die ganze Zeit da in ihren Gefühlen verletzt sind, wenn man irgendwie eine andere Meinung hat, auch wenn es eine harsche Meinung sein mag. Das ist aus meiner Sicht irrelevant, ja. Also auch so eine Gesellschaft, stell dir das mal vor, stell dir mal eine Gesellschaft vor, wo keiner mehr in seinen Gefühlen verletzt wird. Das wäre für mich so eine Hölle, Vorstellung von Hölle, um ehrlich zu sein, gell? Aber okay, ja. Positives Narrativ, das ist halt. Ich habe mir mal ein Bild ausgedacht für diese Demokratie-Meinungsfreiheit-Sache. Das ist aber noch kein Narrativ, das ist nur ein Bild. Ich hoffe, ich kriege es jetzt aus dem Kopf zusammen. Also man muss sich das mit der Demokratie und der Meinungsfreiheit ungefähr so vorstellen. Die Demokratie, die ist quasi ein Flugzeug, welches so nach allen Regeln guter deutscher Ingenieurskunst gebaut wurde. Also ein voll funktionsfähiges, tolles, fliegendes Flugzeug. Und das Flugzeug, das fliegt so irgendwo oben rum und unter uns ist so eine Schlucht und das ist so, das sind so, das ist die Diktatur, das ist die Autokratie. Da hockt der Putin und so drin, da unten in der Schlucht, da. Ja? Und jetzt braucht das Flugzeug, braucht aber jetzt einen Treibstoff, gell, mit dem es fliegt. Und der Treibstoff, das ist die Meinungsfreiheit. Ja? Davon müssen wir Gebrauch machen. Jeder, der von der Meinungsfreiheit Gebrauch macht, der gibt quasi da wieder Treibstoff rein und
Benzin
sorgt dafür,
rein.
dass das Ding nicht in die Schlucht abstürzt. Und jetzt kommt der Clou, das Allerbeste ist, das ist alles 100% erneuerbar und kostenlos. Ja? Also besser geht es gar nicht.
Was ein Bild, echt? Aber
Ja.
das könnte sogar Spaß machen am Ende, wenn du da sozusagen was reinfeuerst, damit genau das Ding eben fliegt und nicht abstürzt
Und das
tatsächlich.
Ding ist
Also.
halt auch der andere, der die genau andere Meinung sagt, der macht auch Treibstoff. Das muss man halt wissen, gell? Also das ist auch für mich gut. Ja, auch wenn der mir komplett widerspricht. Die Tatsache, dass der das äußert, sorgt auch dafür, dass ich nicht abstürze. Na,
Würde
so
vielleicht
muss
dann
ja.
dafür Sorge tragen, dass man sich auch wieder gemeinsam an den Tisch setzen kann.
Ja, genau. Ja, also das schließt sich ja nicht aus. Ich kann mich doch mit jemandem an den Tisch setzen, der komplett andere Ansichten hat als ich. Also es gibt immer Grenzen, gell? Also so, wenn der jetzt anfängt, antisemitisches Zeug zu erzählen, dann sei er halt die Schnauze, gell? Aber so, wenn der irgendwas erzählt, das ist ja völlig egal, ist doch in Ordnung. Also das ficht mich ja auch nicht an.
Gibt es für dich noch Wege, wie wir Demokratie stärken können?
Gibt viel. Also ich fange vielleicht mal so an, wovon ich nicht so viel halte, sind staatlich geförderte Demokratieförderprogramme. Das ist immer so ein bisschen, das ist das Hauptding, wie man es im Moment macht. Aber das hat immer sofort die Kritik, ihr wollt da nur eine bestimmte Art fördern. Also ihr wollt da nur links oder nur grün oder whatever fördern. Das ist, glaube ich, manchmal dann tatsächlich sogar eher kontraproduktiv aus meiner Sicht. Ich halte es für wichtiger, dass das aus der Zivilgesellschaft selber kommt. Und dann gibt es nicht die eine Art oder so. Also je kleinteiliger, desto besser, je unmittelbarer das stattfindet, ob jetzt in einem schulischen Kontext oder in einem kirchlichen Kontext oder in einem Verein oder wo auch immer, wo halt Leute zusammenkommen oder in der Wirtschaft oder so. Ja, also man kann ja auch am Stammtisch gepflegt über demokratische Themen sich austauschen und so, auch polemisch und so. Aber das gehört ja auch alles dazu. Das ist auch alles überhaupt nicht schlimm. Auch so dieses, dass der Stammtisch immer so negativ besetzt ist, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, also das ist doch gut, dass sich da Leute treffen und ein bisschen vom Leder ziehen. Das gehört da voll dazu. Ist auch wieder Treibstoff so. Also auf all diesen kleinen Ebenen muss es aus meiner Sicht stattfinden. Das betrifft Eltern, Lehrer, aber auch so Jugendbetreuer, Leute, die in Vereinen eine Position innehaben, in kleinen wie in großen. Das gibt es vom mini-kleinsten Dorfverein bis zum FC Bayern, der Antirassismusprogramme macht und so. Also das ist ja quasi auf allen Ebenen muss es stattfinden. Und wichtig aus meiner Sicht, wie gesagt, gar nicht so sehr staatlich vorgegeben. Dann hat es gleich eine Schlagseite, sondern das muss von der Zivilgesellschaft selber kommen.
Also jeder Einzelne sozusagen, der da eben auch was mitbewirken und wirken kann. Ja. Jetzt hast du ja mit dem Buchtitel auch tatsächlich Sturm auf die Demokratie. Das löst ja schon echt was aus, wenn man darüber oder das ausspricht, Sturm auf die Demokratie. Hast du Hoffnung selber und Zuversicht, dass wir das schaffen?
Ja, habe ich schon. Also ich bin Realist natürlich, habe ich vorhin schon ein bisschen in dem Bild ja gesagt, der Sturm ist da, der wird auch kommen und der wird sich hart auch entladen, auch über Deutschland, beziehungsweise ist er schon dabei. Ich bin aber kein Fatalist im Sinne von jetzt ist alles vorbei oder wir sind jetzt alle irgendwie geliefert oder so. Da ist auch ein Blick in die Geschichte immer ganz hilfreich. Das gab es immer schon, solche Bewegungen. Und die haben immer ihre Gegenbewegungen. Und das Einzige, was mir so wirklich ein bisschen Angst macht, ist vielleicht zu viel, aber was halt das schwer einschätzen lässt, ist natürlich schon unter den heutigen Vorzeichen, dass halt schon die Staaten natürlich ein Potenzial haben, sehr zerstörerisch wirken zu können, um es mal vorsichtig auszudrücken, also vor allem USA, Russland und atomare Staaten, und dass es halt dazu nicht kommen darf, ja, sonst ist Game Over, ja, das wäre das Einzige, wo ich dann wirklich wo es dann keinen Ausweg mehr gäbe oder so, aber alles, was drunter ist, das ist eine dialektische Bewegung. Also selbst wenn es soweit kommen sollte, was ja noch lange nicht so ist, dass in Deutschland die Demokratie wieder kippt in was anderes, ist ja auch schon mal passiert, dann heißt es nicht, dass die für immer weg ist. Demokratie kommt und geht, die käme dann auch womöglich irgendwann mal wieder. Es ist halt, wäre natürlich sehr zu hoffen, dass es nicht mit einer großen Katastrophe einhergeht. Und bisschen konkreter noch gesprochen, vor allem gegen diese, sagen wir mal, populistischen Mechanismen unserer Zeit, da kann man ganz viel machen. Da kann man sich sogar richtig dran reiben und die eigene Persönlichkeit daran herausbilden. Wie reagiere ich, wenn mir so ein Populist blöd kommt? Ja? Nicht über Stöckchen springen. Den kann man auch mal ins Leere laufen lassen. Dem kann man mit Humor zum Beispiel begegnen. Das ist ein ganz gutes Mittel aus meiner Sicht. Ich halte es auch für wichtig, es hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kontraintuitiv an, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, weil erstens macht man sich dadurch weniger verletzbar. Also jetzt sagen wir mal, ich habe irgendeine Überzeugung, keine Ahnung, ich erfinde jetzt einfach mal irgendwas. Ich wäre jetzt der Ansicht, Klimaschutz ist das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Ja? Das muss unbedingt gemacht werden. Jetzt kommt einer und sagt, Klimaschutz ist eine Erfindung, das ist alles völliger Schwachsinn. Dann würde mich das ja verletzen. Ja? Wenn ich aber jetzt jemand bin, der sozusagen zu sich selber so eine gewisse Ironie aufbauen kann, dann kann ich davon vielleicht ein bisschen Distanz nehmen. Du kannst sagen, okay, der hat jetzt das Thema Klimaschutz gerade angegriffen, aber das bin ja gar nicht ich. Das ist eine Überzeugung von mir, aber das bin nicht ich. Ne? Und dann kann man auch ganz anders, weniger emotionalisiert und dass es sich weniger hochschaukeln muss, auf so einen Angriff zum Beispiel reagieren. Ja, kann man ruhig bleiben. Kann man eine Gegenstrategie auch entwickeln. Da kann man auch mal ausprobieren. Also das ist, mit vielen kann man dann auch nicht vernünftig reden und so. Das ist mir schon klar, habe ich auch schon oft versucht. Aber dann geht es halt auch nicht. Auch daran stirbt man jetzt nicht, gell, wenn man nicht jeden überzeugen kann oder so. Also es gibt gerade im persönlichen Bereich ganz viele so Strategien, wie man auf solche Dinge reagieren kann.
Danke dafür. Ich würde gerne mit dir trotzdem noch einmal zurückspringen in deine Vergangenheit, nämlich in die Schule. Wenn du an die Schule denkst, was kommt dir noch in deinen Sinn tatsächlich? Was verbindest du damit, mit Schule?
Mit der Schule? Ha, ja, viel natürlich. Also ich habe Schule tatsächlich weitestgehend zumindest gemocht. Gell? Bin gerne in die Schule gegangen. Vor allem interessanterweise in der Nachschau, in den höheren Jahrgängen, also so Kollegstufe und so, aufs Abi hin, da bin ich tatsächlich sehr gerne in die Schule gegangen. Ich verbinde mit der Schule viel unnützes Wissen, muss ich ehrlich sagen. Also da wurde mir viel vermittelt, wo ich denke, ja, keine Ahnung, was hat mir das jetzt gebracht? Ich verbinde aber auch so zwei, drei so ganz, ganz distinkte Lernerfahrungen oder vielleicht sogar, dass man sagt, dass ich da inspiriert wurde irgendwie vom Lehrer. Kann man eine Sache nennen. Ich hatte in der 10. Klasse, ich muss leider dazu sagen, das einzige Mal einen sehr guten Deutschlehrer. Sonst waren die Deutschlehrer eher so, naja. Und ich war immer voll auf Literatur und so früher. Das war so voll mein Ding, ja. Und der hat mich komplett mit Thomas Mann angefixt in der 10. Klasse. Ja? Und das wurde seither, wurde Thomas Mann, ich habe den damals dann das erste Mal gelesen, das ist bis heute so, man würde jetzt neudeutsch sagen, mein Spirit Animal, gell? Also habe von kaum einem Autor mehr gelernt über Geist und Sprache und so, wie von Thomas Mann. Und das hat mir ein Deutschlehrer in der 10. Klasse im Prinzip, Herr Müller
heißt der. Was hat der gemacht? Oder was war das tatsächlich, was der da gemacht hat, damit dich das so getriggert hat?
Tja, was hat der gemacht? Also zum einen hat der hat das Jahr schon begonnen, im Prinzip mit so einem Art Monolog und Hefteintrag. Ich kann den nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber die Quintessenz war, der hat uns gesagt, was ihr bei mir jetzt lernt in diesem Jahr, das ist, dass ihr das, was ihr denkt im Kopf, besser sprachlich am Ende ausdrücken konnte als vorher. Krass. So, das war so die Quintessenz davon. Das hat mich komplett abgeholt damals, ja, weil das habe ich gesagt, okay, ich sehe vielleicht nicht, warum ich den Roman XY von irgendeinem aus meiner Sicht minderwertigen Schriftsteller lesen muss oder so, oder warum ich irgendwelche Grammatikstunden machen muss, aber das verstehe ich. Das verstehe ich, warum das sinnvoll ist. Ja? Und dann das Zweite, was der gemacht hat, der war so ein wirklicher Literatur-Crack ohne Ende. Der hat so einen kompletten, der hatte auch so einen Namen dafür gehabt. Wie hieß denn das? Irgendwie, ich glaube, Fahrplan der Literaturgeschichte oder irgendwie so ähnlich. Es war noch ein bisschen besser. Aber quasi, der hat die komplette Literaturgeschichte mit uns durchgenommen, so einen großen Faltplan, den wir alle selber quasi so machen mussten mit den verschiedenen Epochen. Und das hat mich total fasziniert. Das habe ich so habe ich dann gelernt und habe mich damit auseinandergesetzt, irgendwie wie, als wäre das jetzt was wahnsinnig Interessantes. So, ja. Und dann hat er uns öfter mal vorgelesen und so, hat zum Beispiel mal an Weihnachten hat er dann aus Buddenbrooks vorgelesen, so eine Weihnachtsepisode. Und das hat mir irgendwie, das hat mich total fasziniert.
Das klingt, als ist es echt noch sehr lebendig abrufbar. Also das finde ich total beeindruckend, wenn sowas eben auch noch da ist. Und vielleicht hat er da auch Grundstein gelegt mit zur Kommunikation mit, wenn ich dich so reden höre. Und lass uns doch nochmal einen Blick dann in die Zukunft werfen, nämlich wenn man Schule auf der freien Wiese nochmal sehen würde, was wäre denn da dann, wenn du jetzt auch rückblickend das, was du gerade so gesagt hast, nochmal drauf schaust, was dürfte da nicht fehlen mehr heute in Schule?
Was dürfte nicht fehlen heute in Schule? Tja, gute Frage. Also wahrscheinlich müsste das heute so ein Mix sein aus diesem klassischen Zeug. Also ich finde es nach wie vor wichtig, dass man zum Beispiel zumindest den Versuch unternimmt, Schülern jetzt so eine Begeisterung für Literatur beispielsweise beizubringen. Viele Deutschlehrer aus meiner Erfahrung, wie gesagt, tun eher das Gegenteil, dass sie das einem so ein bisschen verleiden, so auch auf Dauer. Aber wie gesagt, einer hat das genau richtig gemacht. Und dann glaube ich, heute muss man auch, also ich habe schon lange nicht mehr in der Schule reingeguckt, deswegen kann ich das gar nicht so ganz aktuell jetzt bewerten. Aber ich glaube, man muss heute ein bisschen die Brücke dann auch schlagen, eben zu neuen Medien. Gell? Also man muss das zur Kenntnis nehmen, dass heutige Schüler halt voll auf TikTok und so weiter unterwegs sind. Und das würde ich auch überhaupt nicht, auch wenn ich die grundsätzliche Kritik dahinter schon verstehen kann, als was Negatives irgendwie bewerten oder so, sondern das ist halt so, das ist ein Fakt. Und dann würde ich voll auf diese Medienkompetenz halt gehen, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben.
Vielen Dank, sage ich an der Stelle. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben die längste Podcast-Aufnahme gemacht.
Ich sehe es auch gerade, gell? Wahnsinn.
Und ich könnte mit dir echt weiterquatschen. Wir machen das einfach wieder. Und ich würde auch sagen, wir gucken mal, wie sich dann auch dein Buch entwickelt und welche Resonanz es da tatsächlich gibt. Also mich hast du gecatcht, auch das Thema Demokratie, wie du es besetzt, hat mich echt begeistert und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Danke.
Cool, vielen Dank für die Einladung. Auch ich bin ganz erstaunt jetzt, wie viel Zeit schon vergangen ist, weil es so kurzweilig war, mit dir zu reden. War wirklich ein sehr schönes, auch für mich inspirierendes Gespräch. Danke dafür.
Danke.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.